Meine Frau hat mir schon öfters gesagt, du kommst einfach zu wenig raus, du gehst zu selten in die Stadt und deshalb weißt du nicht so, was so los ist, was man trägt und wie die Leute so sich bewegen und unterwegs sind. Manchmal mache ich es dann trotzdem. Also ich bin nicht sehr oft in der Innenstadt, in Reutlingen oder sonst wo, in den Großstädten, bin ich so der Stadtmensch. Aber wenn ich dann unterwegs bin, vielleicht mal in Reutlingen auf der Fußgängerzone, dann mache ich immer wieder diese ernüchternde Erfahrung, dass ich mir irgendwie fremd vorkomme. Man betrachtet so die Leute, vor allem die jungen Leute, und merkt, man ist älter geworden, die so unterwegs sind, wie sie sich bewegen, wie sie sich ankleiden, was so die neueste Mode, der jüngste Trend ist. Und nicht selten überkommt mich dann dieses Gefühl der Heimatlosigkeit. Es ist im Grunde das gleiche Gefühl, das ich auch habe, wenn eine gewisse Werbung im Fernsehen läuft oder irgendeine Sendung, die, wie eigentlich die meisten Sendungen, die überhaupt Gott total ausblenden oder die Existenz Gottes total in Frage stellen. Kennt ihr dieses Gefühl auch? Oder bin ich da einfach nur zu zart beseitet? Dieses Gefühl, sich einsam zu fühlen in der eigenen Stadt, sich fremd zu fühlen in der vertrauten Umgebung, das führt mich immer wieder zu dieser Erkenntnis, dass diese Welt eigentlich nicht mein wirkliches Zuhause ist. C.S. Lewis hat dieses Gefühl so beschrieben: Wenn in uns ein Verlangen lebt, das durch nichts auf dieser Welt gestillt werden kann, so geht doch wohl daraus hervor, dass der Mensch für eine jenseitige Welt erschaffen ist. Diese Erfahrung, ja, noch nicht zu Hause zu sein, kommt auch zum Ausdruck in einem meiner Lieblingslieder von U2, I still haven't found what I'm looking for. Unsere Welt hier ist nicht unser wahres Zuhause und diese innere Erfahrung, dass in mir ein Verlangen lebt, das in dieser Welt nicht gestillt werden kann, das erinnert mich auch an die Wahrheit, dass ich hier eben nur ein Durchreisender bin. Ich bin hier auf der Durchreise. Ich bin ein Pilger. Ich bin noch nicht zu Hause. Ich bin unterwegs. Ich bin ein Jünger und ein Pilger. Übrigens, diese zwei biblischen Bezeichnungen, Jünger und Pilger, die finde ich unheimlich wichtig, wenn es darum geht, sich auf unserer Reise von den ganz unterschiedlichen Strömungen dieser Welt nicht mitreißen zu lassen. Was bedeutet es eigentlich, ein Jünger, eine Jüngerin, ein Pilger, eine Pilgerin zu sein? Nun, mit der Bezeichnung Jünger meinen wir Christen, dass wir Menschen sind, die ihr Leben lang Lernende, Lehrlinge des großen Meisters Jesus Christus bleiben. Und das Wort Pilger, das vermittelt eben diesen Gedanken, dass wir uns auf einer Reise, auf einer Wanderschaft befinden, und zwar auf diesem Weg zu Gott hin. Er ist das Ziel. Ich sehe also heute Morgen hier, und leider euch, die ihr vielleicht diesen Gottesdienst online verfolgt, leider nicht, aber euch, die ich jetzt hier sehe und euch, die ich mir vorstellen jetzt kann, ihr seid Pilger und Pilgerinnen, Jünger und Jüngerinnen. Und ich möchte uns heute Morgen einladen, dieses erste Pilgerlied gemeinsam zu betrachten, das wir in diesem alten Gesangbuch der Pilgerlieder finden, auf Hebräisch Shirim Lama Alot genannt, das wörtlich eigentlich heißt Lieder des Aufstiegs, Lieder des Hinaufsteigens. Und wir haben ja in diesem Sommer eben diese Reihe in den Predigten gehabt, Sommer unter Psalmen. Und wir haben fast alle sogenannten Wallfahrtslieder oder Pilgerlieder betrachtet. Dazu gehören diese Lieder von Psalm 120 bis 134. Und immer wieder habe ich erwähnt, die frommen Juden, die reisten ja dreimal, mindestens dreimal im Jahr nach Jerusalem, einmal um das Passafest zu feiern. Da erinnerten sie sich an die große Errettung aus Ägypten. Dann gingen sie nochmal hinauf zu Pfingsten im Frühsommer und gelobten Treue zu dem Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hatte. Und im Herbst ging es dann nochmal hinauf zum Laubhüttenfest, was ein Dankfest war. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass die Hebräer auf ihrer Pilgerschaft hinauf zur Felsenstadt, Jerusalem liegt ja etwas höher, etwa über 800 Meter, gell, 823 Meter hoch ungefähr. Und während sie da hinaufstiegen, haben sie diese Lieder gesungen. Oder vielleicht haben sie sie auch auf den Stufen des Tempels gesungen. Man weiß das nicht so genau. Aber sie haben sie gesungen, während sie ihren Alltag und ihre Dörfer und ihre Felder und ihre Städte zurückließen, um zu Pilgern zu werden, die nach Jerusalem ziehen. Und ich denke, dieser Aufstieg, diese Reise nach Jerusalem, die hat auch eine metaphorische, eine bildliche Bedeutung. Sie versinnbildlicht ein Leben, das nach oben auf Gott ausgerichtet ist, das sich nach Gott sehnt und das an Reife gewinnt, ein Leben, das sich auf das hin bewegt, was Paulus im Philipperbrief so beschreibt: Ich will alles vergessen, was hinter mir liegt, und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Mein Gebet ist es, dass auch für uns heute diese vom Geist Gottes inspirierten Lieder ebenfalls Begleiter werden für uns auf unserer Reise, auf unserer Pilgerschaft. Denn wie das Volk Israel damals, gehen auch wir heute als Jünger diesen Weg. Wir befinden uns auf diesem Weg Jesu. Wir sind, wie die ersten Christen sich nannten, Nachfolger des Weges. Pilger. Und ich bin überzeugt, diese Pilgerlieder, die können auch uns heute auf unserem Weg uns ebenfalls helfen, uns daran zu erinnern, wer wir sind und wohin wir gehen und wer Gott ist. Und dass sie uns zum Ansporn und zur Ermutigung, zur Wegweisung werden und uns helfen, auf unserer geistlichen Reise im Glauben zu wachsen, weil letztlich kommen wir deshalb hier zusammen jeden Sonntag, um Gemeinschaft zu pflegen. Und wir wollen unseren Gott, wie wir das auch gesungen haben heute im Lobpreis, mehr kennenlernen. Wir wollen ihm ähnlicher werden. Wir wollen Jesus ähnlicher werden. Und das wichtigste Handwerkszeug, das wir dafür brauchen, ist die Bibel. Und das Gebet. Und beides gebrauchen wir nicht nur alleine, sondern auch in Gemeinschaft. Und ich bin fest davon überzeugt, dass gerade dieses Ineinanderfließen des Reden Gottes zu uns durch die Bibel, durch das Wort Gottes und unser Reden zu ihm, durch unsere Gebete, der Heilige Geist am meisten benutzen will, um uns auf unser Pilgerschaft mehr und mehr zu verändern, sodass wir Jesus ähnlicher werden. Und ich meine, gerade die Psalmen verbinden in wunderbarer Weise das Reden Gottes zu uns und unser Reden zu ihm. Mein Wunsch ist es, dass durch die Betrachtung dieser sogenannten Lieder des Aufstiegs, wir haben sie jetzt fast alle angeschaut, wir erneut ermutigt wurden, eben die Psalmen nicht nur aus der Entfernung sozusagen zu bewundern, sondern mit Begeisterung, mit Vorstellungskraft zu lesen und vor allem sie betend zu lesen. Dass wir genauso wie die Pilger damals all das zum Gebet machen, was wir auf diesem Weg der Nachfolge erleben und fühlen und denken und nicht nur das, was eben in einem Gemeindekontext für angemessen gehalten wird. Das war eine lange Einleitung zu meinem eigentlichen Psalm, den ich heute mit euch betrachten will, und das ist der Psalm 120. Es ist eigentlich das erste Pilgerlied. Und es ist mir aufgefallen, darüber habe ich noch nicht gepredigt in dieser Reihe. Das möchte ich heute nachholen. Lass uns also den Psalm lesen. Ich habe ihn überschrieben, ich bin für den Frieden. Ein Pilgerlied. Oder ein Lied für die Pilgerschaft. Ich schrie zum Herrn in meiner Not und er erhörte mich. Herr, rette meine Seele von den Lügenmäulern, vor den falschen Zungen. Was wird er dir geben? Was dir hinzufügen, du falsche Zunge? Scharfe Pfeile eines Starken samt glühenden Ginsterkohlen. Wie schrecklich war es für mich, Gast zu sein in Meschech und unter den Leuten von Kedar zu leben. Lange hat meine Seele bei denen gewohnt, die den Frieden hassen. Ich bin für den Frieden. Aber wenn ich anfange zu reden, so sind sie für Krieg. So klingt also dieses erste Pilgerlied aus diesem Pilgergesangbuch. Nun, ich weiß nicht, was ihr denkt, wenn ihr diese Worte lest. Vielleicht klingen sie gerade noch so ein bisschen nach. Wenn man in seiner Bibellese den Psalm liest, dann muss man denken, ja, was hat das für uns heute zu bedeuten? Oder für mich als Prediger, was um alles in der Welt sollst du daraus predigen? Hat uns das überhaupt etwas zu sagen? Der Psalm, er klingt so schroff, so dissonant. Das Lied, das hat nicht so eine eingängige Melodie, die man dann schnell mitsingen kann. Der klingt nicht so wie Psalm 19, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Nein, dieses Lied, es ist in einer anderen Dur geschrieben. Und dann taucht man ein in den Psalm und man liest ihn nochmal aufmerksam ein zweites Mal und erkennt so eine gewisse Struktur darin. Die ersten zwei Verse, sie enthalten ein Gebet und dann Vers 3 und Vers 4 sind eine Anklage oder eine Erinnerung an die Vergeltung oder das Gericht Gottes des Starken an den Lügnern. Und dann in den Versen 5 bis 7, da kommt es zur Klage, da klagt der Psalmist über seine schwierige Lage in der Welt, die von dieser Welt, die von Lüge und Verleumdung und Gewalt, ja von Krieg bestimmt ist. Ich schrie zum Herrn in meiner Not. Das steht hier am Anfang und das letzte Wort ist Krieg. Also kein fröhliches Lied, aber ein ehrliches, ein notwendiges. Was kann uns dieses Lied heute sagen? Finden wir uns irgendwo wieder? Könnten das auch unsere Worte sein? Ich denke schon. Als Christen sind wir Menschen, die die Lügen dieser Welt satt haben. Man könnte auch so sagen, wir wurden zu Christen oder zu Nachfolger des Weges, zu Pilger, weil wir angewidert und enttäuscht waren von den leeren Versprechungen und Lügen dieser Welt. Weil wir die Art dieser Welt satt hatten und in uns eine Sehnsucht nach Frieden und Wahrheit spürten, die uns zum Heilwerden in Gott führte. Psalm 120 ist also das Lied eines Menschen, der die Lügen satt hat, der vom Hass, vom Krieg, von dieser beziehungskranken Welt niedergedrückt wurde, der das, was in dieser Welt sieht, kaum mehr aushalten kann. Davon sprechen doch diese ersten Verse. Ich schrie zum Herrn in meiner Not, rette meine Seele von den Lügenmäulern vor den falschen Zungen. Das, was die Welt verspricht, was die Welt anbietet, ist nicht wirklich die Wahrheit. Diese Welt ist nicht so, wie man sie uns vorgestellt hat. Und ich glaube, meine Lieben, wenn wir richtig hinhören, können wir jeden Tag diese Lügen hören. Wir Menschen, wir sind doch im Grunde alle so nett und gut. Mit ein wenig Erziehung, ein bisschen mehr Bildung, ein bisschen mehr Fortschritt können wir unsere Probleme sicher hier in den Griff kriegen. Unsere Welt ist doch alles, was wir haben. Und wir hier, wir sind freie Menschen. Und wenn wir unsere Freiheit aus irgendwelchen Gründen eingebüßt haben, dann ist jemand schuld daran, irgendwelche Politiker oder wer auch immer. Und mit ein bisschen Intelligenz und mit ein bisschen Einsatz können wir das wieder in Ordnung bringen. Wir Menschen schaffen das. Und manchmal wundere ich mich, dass der Mensch nach all den Jahrhunderten von Gegenbeweisen immer noch im Bann dieser Lüge steckt, dass doch alles in Ordnung ist mit ihm und mit dieser Welt. Das ist doch die Message des Humanismus schon seit Jahrhunderten. Aber ein Nachfolger des Weges, ein Pilger, wird man, wenn einem plötzlich das Licht aufgeht und man erkennt, dass das, was man lange für die Wahrheit hielt, in Wirklichkeit eine Lüge ist. Und aus dieser schmerzhaften Erkenntnis erwächst dann dieses Gebet: Herr, rette meine Seele von den Lügenmäulern vor den falschen Zungen. Dieser Aufschrei, dieses Gebet. Ich denke, das könnte heute in unserer Zeit so klingen. Herr, rette mich von den Lügen der Menschen, die mir dauernd vom guten Leben, vom Wohlstand und von Sicherheit erzähle, die ich brauche, um glücklich zu sein. Die davon reden, dass die Gesundheit das Wichtigste im Leben ist und dabei nicht von dir sprechen. Dich total ausblenden, als würdest du gar nicht existieren, dich total ignorieren. Rette mich von den Lügen der Werbung, die vorgibt, genau zu wissen, was ich brauche und was ich mir wünsche. Rette mich von den Lügen der Fernsehunterhaltung, die mir vorgaukelt, dass Freude einfach leicht zu haben ist. Rette mich, Herr, von der Lüge der Politiker, die meinen, mit Macht und Moral die Probleme dieser Welt lösen zu können. Rette mich von den Lügen der Moralisten, die mir weismachen wollen, dass mit ein bisschen mehr Anstrengung, ein bisschen mehr Willenskraft ich mein Leben in den Griff kriege. Und rette mich von den Lügen der religiösen Menschen, die dein höchstes Gebot, liebe Gott, liebe deinen Nächsten, mit irgendwelchen Vorschriften ersetzen, die immer darauf bedacht sind, die Fassade weiß zu streichen, die das Äußere ein bisschen polieren, aber das Innenleben verdunkeln und verdrängen. Und rette mich, Herr, von den Lügenmäulern, von den Menschen, die mit falscher Zunge, mit schmeichelhaften und unehrlichen Worten meine Seele verführen wollen. Meine Lieben, nicht nur am Anfang unseres Glaubensweges sollten wir die Lügen dieser Welt satt haben, sondern wir dürfen uns auf unserem Weg einfach nicht an sie gewöhnen. Meistens empfinden Christen auch einen tiefen Schmerz, eine Trauer darüber, dass in unserer Gesellschaft, in unserer Welt Lüge und Unlauterkeit an der Tagesordnung sind. Und der Psalmist in unserem Pilgerlied, er hat die Lüge satt, er leidet buchstäblich an den Lügen dieser Welt. Und er wendet sich an Gott, denn nur durch Gott, der selbst absolute Wahrheit ist, kann man die Wahrheit erkennen und den Weg der Wahrheit gehen. Das ist das Zweite, was in diesem Lied hier anklingt. Christen sind Menschen, die sich für Gott und den Weg der Wahrheit entschieden haben. Das Wort Herr oder Jahwe kommt in diesem Psalm zweimal vor. Und ich denke, es ist eigentlich das Schlüsselwort. Wer die Lüge satt hat und sich in seiner Sehnsucht nach Wahrheit an Gott wendet, der erlebt, wie in das Dunkel Licht dringt. Und wie Gott die Lüge und die Falschheit der Welt aufdeckt. Und plötzlich kann man mit den Augen des Herzens die Wahrheit über sich selbst und über seinen Nächsten und über diese Welt erkennen. Wir leben in einer gefallenen Welt. Wir leben jenseits von Eden. Und da läuft nichts, wie es wirklich laufen sollte. Weil wir Menschen Sünder sind. Weil wir gesündigt haben. Weil wir unser höchstes Glück anderswo als in Gott gesucht haben. Weil wir selbst Gott sein wollten. Und wenn wir anfangen, in diesem Psalm dann durch die Brille des Neuen Testaments zu lesen, und das dürfen wir als Pilger des Neuen Bundes, dann wissen wir natürlich, welche Wahrheit uns aus dem Zustand der Lüge und des Selbstbetrugs erlöst. Es ist die Wahrheit, dass Jesus Christus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist und zu unserem Heil aus dem Grab auferweckt wurde und dass er unser Leben erneuern kann und erneuern will, wenn wir zu ihm kommen im Vertrauen. Und wenn wir seine Gnade annehmen und auf seine Liebe antworten und dann seine Gebote befolgen. Das ist doch die leuchtende Wahrheit des Evangeliums. Und der Gegenpol davon ist die Lüge. Also im Grunde stellt uns hier der Psalmschreiber in seinem Lied diese zwei Wege vor. Den Weg der Lüge und den Weg der Wahrheit. Den Weg der Wahrheit, der zum Frieden, zum ganzheitlichen inneren Wohlergehen, zum Shalom führt. Um diesen Frieden geht es hier. Er hat sich entschieden, den Weg der Wahrheit zu gehen und nicht den Weg der Lüge. Das bedeutet, dass er nun durch Gott die Wahrheit erkennen kann und er nicht dort, wo die Lüge herrscht, sich wohlfühlen kann. Wie schrecklich war es für mich, Gast zu sein in Meschech und unter den Leuten von Kedar zu leben. Lange hat meine Seele bei denen gewohnt, die den Frieden hassen. Meschech und Kedar, zwei Ortsnamen. Meschech war ein barbarischer Stamm im hohen Norden, viele Kilometer von Israel entfernt. Kedar war ein beduinischer Stamm, der sein barbarisches Unwesen an Israels Grenzen trieb. Es ist eher unwahrscheinlich, dass der Psalmist unter diesen Völkern lebte, aber diese Namen, die stehen für das Fremde, für das Feindliche, für das Gottlose. Sie stehen einfach für die Welt der Lüge, wo Klatsch und Übertreibung und Verleumdung und Betrug und sexuelle Promiskuität und alternative Fakten und obszönes Reden an der Tagesordnung sind. Dieser Aufschrei könnte man auch so umschreiben. Ich lebe mitten unter den Lügnern, unter denen, die den Frieden hassen. Diese Welt ist nicht mein Zuhause und ich will da raus. Und ich meine, wer das so sagen kann, dessen Leben hat ein Kurswechsel stattgefunden. Er hat in seinem Leben Nein gesagt zu den Lügen der Welt und Ja gesagt zu Gottes Wahrheit. Für unser Nein zur Lüge und unserem Ja zur Wahrheit verwendet die Bibel ein Wort. Welches wäre? Umkehr oder Bekehrung. Es steht immer am Anfang unserer Pilgerschaft oder am Beginn unseres Lebens als Christen, sich abzuwenden von der Lüge und hinzuwenden zu Gott. Seine Entscheidung oder ein Beschluss. Ich beschließe aufzuhören, mein eigener Gott zu sein und ich kann glauben, dass das die Wahrheit ist, was Gott sagt. Vom Neuen Testament her können wir sagen, Umkehr ist der Entschluss, sich abzuwenden, umzudenken, abzuwenden von dem alten Weg und Jesus Christus zu folgen und sich als Nachfolger auf den Weg des Friedens zu machen. Der Psalmist hatte diese Entscheidung getroffen, Gott Jahwe zu folgen. Viele von uns, ich hoffe die meisten, haben sie auch getroffen. Deshalb sind wir heute hier. Wir haben uns zu Gott gewandt in unserer Not und er hat uns den Weg der Wahrheit gezeigt. Die Wahrheit über Gott bestimmt unser Leben. Die Gnade Gottes erfüllt es. Die Vergebung Gottes erneuert es. Und doch leben wir immer noch in einer unvollkommenen Welt, wo die Lüge Hochkonjunktur hat. Wir leben bildlich gesprochen in der Umgebung von Meschech und Kedar. Aber wir sind auch Menschen, wir sind Pilger, die unterwegs sind auf diesem schmalen Weg. Und wir sehnen uns nach dem Land des vollkommenen Friedens, nach dem neuen Jerusalem. Wir sehnen uns nach Hause. Und wer diese Sehnsucht kennt, der kann vielleicht in diese alten Worte dieses Hymnus von Paul Gerhardt einstimmen und mitsingen. Zu dem steht mein Verlangen, da wollte ich gerne hin. Die Welt bin ich durchgangen, dass ich's fast müde bin. Je länger ich hier walle, je weniger find ich Freud, die meinem Geist gefalle. Das meist ist Herzeleid. Hier empfinden wir Herzeleid, wenn die Wahrheit unterdrückt wird. Wenn die Zunge, dieses kleine Organ, so viel Unfrieden auch unter Christen, unter Pilger anrichten kann. Und wir trauern darüber, wenn wir selbst auf dieser Reise immer wieder auf die Schnauze fallen, hinfallen und uns verführen lassen von der Lüge, die uns zuflüstert, es gebe eben schnelle Freuden und irgendwelche Abkürzungen auf diesem Weg. Wir leben also in diesem Spannungsfeld, in der Welt zu sein und doch nicht von der Welt zu sein. Aber als Menschen, die sich für Gott und den Weg der Wahrheit entschieden haben, können wir in dieser Welt nicht schweigen von dem, was wir erlebt haben. Und das bringt mich hier noch zum Letzten, was ich noch sehe in diesem Psalm. Christen sind Menschen, die zur Umkehr und einem Leben im Frieden mit Gott rufen. Ich sehe diesen Gedanken verpackt in den Versen 3 und 4 und auch in Vers 7. In den Versen 3 und 4 wird meiner Meinung nach mehr als nur der Wunsch nach Vergeltung ausgesprochen. Was wird er dir geben? Mit er ist hier Gott gemeint. Was dir hinzufügen, du falsche Zunge, scharfe Pfeile einer starken, samt glühenden Ginsterkohlen. Der Psalmist weist hier in seinem Lied auf Gottes Gericht hin. Und wir wissen, wir können nicht die Botschaft der Wahrheit und des Friedens verkünden, ohne auch auf das Gericht über die Sünde hinzuweisen. Heute ist das sehr unmodern, vom Gericht zu predigen. Aber ich weiß nicht, wie man das Evangelium wortgetreu, bibelgetreu, lauter verkündigen kann, ohne auch auf das Gericht hinzuweisen. Mit anderen Worten, Gottes Pfeile sind Urteilssprüche, die zur Besinnung, zur Umkehr führen sollen. Wenn sie einen treffen, dann tut das weh. Dann ist das, wie wenn Kohlen brennen. Wir haben diesen Schmerz gespürt. An dem Punkt unseres Kurswechsels, wo wir uns entschieden haben, umzukehren, ohne diesen Schmerz geht es nicht. Es ist ein guter Schmerz. Der Schmerz eines Urteils, das über einem Übeltäter gesprochen wird, kann ihn von seinem unehrlichen und seinem verkehrten Weg abbringen, kann ihn zur Umkehr bewegen und ihn zu einem Menschen machen, der den Weg des Friedens geht. Ich verstehe das so, dass dieses Herbeirufen der Strafe Gottes über das Volk von Meschech und Kedar im Grunde eine scharf formulierte Einladung zur Umkehr ist. Als Pilger auf dem Weg der Nachfolge haben wir den Auftrag, durch die Art, wie wir leben, durch das, was wir sagen, manchmal auch mit sehr deutlicher provozierenden Worten. Menschen, die noch in der Verirrung, in der Lüge leben, zur Umkehr zu rufen. Und ich weiß aus Erfahrung, wie frustrierend das sein kann, wenn man den Eindruck hat, man redet und redet und redet und vielleicht predigt man auch 22 Jahre das Evangelium. Und es ist manchmal, als würden diese Worte wie Erbsen von der Wand abprallen. Und ich bin so müde, Leute. Ich bin sowas von müde. Ich kann mich mit den Worten von Paul Gerhardt da richtig identifizieren. Und man ist versucht, die Flinte ins Korn zu werfen und zu sagen, Rückzug. Und das wäre genau das Falsche. Auch wenn wir müde sind und wenn wir müde werden, meine Lieben, müssen wir trotzdem mit Gottes Hilfe uns wieder aufrichten und von diesem wunderbaren, ganzheitlichen Frieden weitersagen und den Menschen erzählen, wo die Wahrheit ist und wo der Frieden zu finden ist. Diesen Frieden, den wir nur in Gott und durch Jesus Christus haben können. Und als Gemeinde ist genau das unser Auftrag. Wir möchten, dass Menschen auch hier in unserer Stadt Jesus kennenlernen, zum wahren Frieden finden. Und alles, was wir hier tun, ob Gottesdienst feiern oder auch dieses Haus hier renovieren, es geht hier nicht um uns, dass wir sagen, guck mal, was haben wir jetzt für eine tolle Immobilie aus einem alten Haus, was verwandelt. Natürlich fühlt man sich besser, wenn alles schön und neu ist, aber es geht auch um unseren Auftrag dabei. Deshalb verschönern wir dieses Haus, um Gottes Willen. Es hat auch was mit unserem Auftrag zu tun. Sonst hätte ich überhaupt keine Motivation, hier noch mich überhaupt zu bewegen. Aber auch jeder Kontakt, den wir haben, jeder persönliche Kontakt mit dem Arbeitskollegen, mit dem Mitschüler, mit dem Kommilitonen, Kommilitonin, Verwandte, Menschen in unserem Umfeld, unsere Kontakte, all das bietet Gelegenheiten, um diese Botschaft weiterzusagen. Ich bin für den Frieden, weil ich Frieden, Shalom mit Gott habe. Das ist unser Zeugnis, nicht mehr und nicht weniger. Und das wollen wir bezeugen und bekennen, immer wieder. In dieser dunklen Welt die Wahrheit bezeugen, die zum Frieden führt. Wir bezeugen, dass die tiefste Zerrissenheit, das tiefste Problem, unser Schuldenproblem, das uns Menschen umhertreibt, vorüber ist, weil Frieden eingekehrt ist. Und dieser Friede ist ein heiliger Friede, ein ganzheitlicher Friede, der nicht wie der irdische Friede zerstört werden kann. Denn wenn Gott einen Friedensvertrag unterzeichnet, dann hat er ewige Gültigkeit. Dann ist der Krieg für immer vorbei. Hast du diesen Frieden mit Gott? Ich frage auch einfach in die Kamera, wer auch immer diese Botschaft noch hören mag. Hast du diesen Frieden mit Gott? Ich bin für den Frieden und deshalb will ich nicht aufhören, darüber zu reden, selbst dann, wenn andere genau das Gegenteil wollen, den Krieg. Selbst dann, wenn sie mich ignorieren und belächeln und unter Umständen mir auch Leiden zufügen, ich werde weiterreden von dem Frieden. Lass uns, meine Lieben, diesen Gedanken aus diesem Pilgerlied einfach mitnehmen, auch in die nächste Woche. Auch wenn wir die Lügen dieser Welt satt haben, manchmal wirklich nur aufschreien könnten in unserer Sehnsucht, in unserem Heimweh nach einer vollkommenen Welt. Auch wenn das manchmal so ist und auch so sein darf, wollen wir darin nicht verzweifeln, sondern als Menschen der Wahrheit, die den Frieden in Gott gefunden haben, immer wieder von diesem Frieden weitersagen und zur Umkehr rufen. Nochmal, das ist unser Auftrag, an Christi Stadt zu bitten: Lasst euch versöhnen mit Gott. Wir wollen beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein inspiriertes, heiliges Wort, das auch heute noch im 21. Jahrhundert an Brisanz, an Aktualität nichts verloren hat. Herr, wir danken dir, dass du durch dein Wort auch zu uns redest, dass du auch heute durch dieses Pilgerlied zu unseren Herzen gesprochen hast. Herr, wie der Psalmschreiber fühlen wir uns manchmal so richtig fremd in dieser Welt. Wir sehen die Lüge, sie dringt ständig zu uns durch, auf allen möglichen Weisen. Und es ist gar nicht so einfach, geradlinig den Weg der Wahrheit zu gehen. Wir sind versucht, diesen Lügen zu folgen, ihnen zu glauben, in welcher Hinsicht auch immer. Und doch, Herr, wissen wir, dass wir als Christen die Wahrheit in Jesus Christus gefunden haben. Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben, lieber Herr Jesus. Und weil wir dich haben und weil wir deinen Geist haben, sind wir nicht allein auf diesem Weg, auf dieser Wanderschaft durch diese Welt, die nicht unsere Heimat, unsere wahre Heimat ist. Du bewohnst es und du gehst mit. Und du richtest uns wieder auf, wenn wir müde sind. Und du bewahrst uns vor dem Bösen und du bevollmächtigst uns, dass wir Zeugen deiner Wahrheit und deiner Liebe hier sein können. Mal besser und mal schlechter, aber du hilfst uns immer wieder, dass wir unseren Auftrag im Blick haben. Und das wollen wir tun. Wir wollen bezeugen in aller Wahrheit, dass nur durch dich wir dem Gericht Gottes entkommen können, dem Zorn Gottes entgehen können. Nur wenn wir deine Liebe, wenn Menschen deine Liebe annehmen und dir Glauben und Vertrauen schenken. Und ich bitte dich, ermutige du uns, schenk uns neuen Mut, diesen Auftrag zu sehen, als erneuerte Menschen, als Menschen der Wahrheit durch diese Welt zu gehen, die Licht und Salz sind und die immer wieder auf dich hinweisen, der du die Wahrheit bist. Und Herr, bringe uns gut nach Hause. Bringe uns bald heim. Und lass niemanden, der das Evangelium gehört hat, zurückbleiben. Wir bitten dich im Namen Jesu. Amen.